Es ist ein Privileg, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Sehr schön, freue mich, euch alle zu sehen. Und ich weiß nicht, ob du jemand bist, der auf der Suche ist oder ob du jemand bist, der schon wie im Lied gerade sagen kannst, wo immer auch ich gesucht habe, keiner ist wie du, Jesus, ob du das schon so weißt. Aber ganz egal, wo du da stehst, auf deinem Weg mit Gott oder zu Gott. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Freue ich mich sehr. Wir haben schon so eine Menge wertvolle Gedanken heute früh gehört, dass Jesus Christus derjenige ist, der die Stürme in unserem Leben stillen kann, dem die Macht gegeben ist, ja nicht nur über die physischen Elemente, sondern über alles. Er ist der Herr über alles. Und ich habe mir für diesen Vormittag das Thema ausgesucht, Gottes Kraft in dir. Und wenn man hier in der Gemeinde eine Predigt vorbereitet und rechtzeitig genug das Thema online stellt, dann gibt es da ganz fleißige Menschen, die machen zum Beispiel solche Folien für dich, so Hintergrundfolien, vielen Dank, die nutze ich gerne. Und dann seht ihr Gottes Kraft in dir und diesen wunderschönen, majestätischen, kraftvollen Adler. Und da denkt man natürlich, jetzt wird er darüber predigen, dass die, die auf den Herrn harren, neue Kraft kriegen und auffahren mit Flügeln wie Adler. Jesaja 40, Vers 31 ist ein super Thema, könnte man auch drüber predigen, dass wir uns ausrichten, auf Gott fokussieren und dass Gottes Zeitpunkte ja manchmal nicht unsere Zeitpunkte sind, aber dass wir Geduld haben dürfen und dann greift Gott ein und Gottes Kraft trägt dich hoch in deinem Leben wie bei diesem majestätischen Adler. Ich möchte aber heute einen anderen Aspekt von Gottes Kraft in dir in den Fokus rücken und das da steigen wir ein in einen Bibeltext auf der nächsten Folie aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, erstmal nur in Vers 18. Dort lesen wir die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz, um die geht es. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Und über dieses Thema wollte ich schon, also seit ein paar Wochen wusste ich, werde über dieses Thema sprechen wollen. Und dann kam mir ein Bild, was mir der Tim Koslowski zur Verfügung gestellt hat, seht ihr auf der nächsten Folie, echt wie eine Prophetie vor. Dieses Bild hat er gemacht auf einer Wanderung mit den anderen Männern während der Männer-Ski-Freizeit und er hat es in die Gruppe gepostet und hat gesagt, hey Leute, lasst uns darüber diskutieren, haben wir dann auch gemacht und das springt einem ja sofort ins Auge, ne? Das Bild vom abgepolsterten Jesus am Kreuz und da kann man natürlich an verschiedene Dinge denken, aber ich dachte ganz spontan daran, hey, die Leute polstern das Kreuz ab, damit sich da niemand wehtut. Na, die erste Ebene natürlich klar, die Leute fahren da vielleicht mit dem Schlitten dran vorbei und damit da keiner gegenknallt, haben sie das Ding rumgemacht wie über so einen Skilift, ja. Das ist schon klar und man muss in der heutigen Zeit ja froh sein, dass sie es nicht abgesägt haben, ne? Also das wäre auch die Alternative, aber wir sind noch in Bayern und da darf der stehen bleiben. Aber für mich war es so ein Bild dafür, ist das nicht auch etwas, was uns in unserer Gesellschaft im Umgang mit dem Evangelium manchmal passiert, dass wir das abpolstern? Und ich wollte mit euch die Rolle und die Stellung des Kreuzes von Jesus heute anschauen. Und ich stelle mal so die These auf, dass es von der Botschaft vom bzw. über das Kreuz, je nachdem, wie diese Botschaft lautet, beziehungsweise wie wir sie verstehen und predigen, dass von dieser Botschaft abhängt, ob sie für dich und uns alle eine Gotteskraft ist oder nicht. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit, Torheit, aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gotteskraft. Ist das Gotteskraft? Das Kreuz ist schon immer, also das Kreuz von Jesus ist schon immer, ja, ein Ärgernis gewesen oder Ziel von Spott. Auf dem nächsten Bild seht ihr eine ganz bekannte Malerei, Wandmalerei, die so aus Rom kommt, aus der Antike. Ganz kurz, nachdem die ersten Christen in Rom da sich so breit gemacht haben, ist das an die Wand geschmiert worden und da steht im Grunde drauf, Alexamenos betet seinen Gott an und dann ist da hier so, Jesus mit so einem Eselkopf. Die Message ist ganz klar, wer an so einen Gott glaubt, der ist ja voll blöd, ein Esel, und der einen Esel anbetet, so ungefähr. Und bis in die heutige Zeit ist das Kreuz also entweder ein Ziel von Spott oder auch von Ärgernis. Man möchte es eigentlich gar nicht mehr so sehen. Auf dem nächsten Bild zwei Beispiele. Oder das erste erstmal, ja, das ist das Wappen von Real Madrid. Und irgendwann sind die auf die Idee gekommen, dieses ganz kleine Kreuz da oben auf der Krone, das sind ja die Königlichen, ne? Real, haben sie wegretuschiert. Ja, ne? Ist einfach nicht so... Ist nicht so toll, so ein Kreuz, wenn man so im internationalen Marketing und große Gelder kommen ja auch nicht unbedingt aus den Ländern, wo das Kreuz so angesehen ist. Also einfach wegretuschiert. Oder Lidl hat auch mal ganz cool so von der Feta-Packung das Originalfoto aus Griechenland genommen und das ist auf diesen schönen, romantischen, schönen, über dem Meer liegenden Kirchengebäuden ein Kreuz drauf. Und das hat man einfach wegretuschiert, weil es könnte ja jemand sein, der da irgendeine, ein Ärgernis dran nimmt. Einfach Photoshop weg. Und das nächste Beispiel kennt ihr auch alle, das ist ja nicht so alt, ne? Die G7-Außenministerkonferenz in Münster und dann nimmt man halt einfach in dem Saal, damit auch ja keiner irgendwie auf die Idee kommen kann, dann nimmt man das Kreuz, was da seit ewigen Zeiten in dem Saal hängt, einfach weg. Und ich will mit euch drei Aspekte anschauen zu diesem Thema. Der erste Punkt wäre, die Botschaft vom Kreuz ist ein Weckruf. Weckruf, eine Provokation, provokare, herausrufen, wachrufen, hervorrufen. Ne? Das Kreuz ist ein Weckruf. Der zweite Punkt, die Abschwächung der Botschaft vom Kreuz. So die These, weil die Botschaft vom Kreuz eigentlich eindeutig ist, muss sie abgepolstert werden, aus den Augen abgeschwächt, abgeändert. Und der dritte Punkt wäre die Gotteskraft der Botschaft vom Kreuz in dir, in mir. So, mein erster Punkt. Das Kreuz ist ein Weckruf. Worin exakt besteht denn die Botschaft vom Kreuz? Paulus war es sehr, sehr wichtig, hier nicht intellektuell anspruchsvolle Vorträge über den Glauben zu halten, sondern das Kreuz von Jesus Christus absolut in den Mittelpunkt zu stellen. Das macht auch dieser Textzusammenhang, in dem unser Vers von vorhin steht, klar. Im 1. Korinther 1, Verse 18 bis 25, das ist so dieser gedankliche Abschnitt. Und dort lesen wir, auch auf der nächsten Folie könnt ihr mitlesen, denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die Wortführer unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was die Welt für Weisheit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Es geht also nicht um irgendwelche komplexen, theologischen, intellektuellen, schlauen Themen, sondern um eine einfache Botschaft vom Kreuz, die jede Frau, jeder Mann, ja sogar Kinder verstehen können und dürfen. Und die wollen wir uns anschauen. Aus drei Aspekten, einmal aus Gottes Sicht auf der nächsten Folie. In Johannes 3, Vers 16, in Vers kennt ihr alle, steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gottes Gedanke über dich und mich ist Liebe. Und weil er dich liebt, hat er Jesus gesandt, er hat ihn hergegeben an dieses Kreuz, damit alle, die sich an dieses Kreuz festhalten und dieses, was Jesus getan hat, für sich in Anspruch nehmen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So sehr liebt Gott dich. Und aus Jesu Sicht würde ich das mit Hingabe überschreiben. Zum Beispiel in Philipper 2 lesen wir, obwohl Jesus Gott gleich war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Jesus hat diese Liebe Gottes umgesetzt und ist wirklich diesen Weg ans Kreuz gegangen. Und er hat auf alles verzichtet, was sein Recht war. Und er hat sich selbst erniedrigt bis zu diesem Verbrechertod. Und aus deiner und meiner Sicht, es ist ein Geschenk, eine Gnade. In Römer 3, Vers 23 bis 25 können wir das lesen. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Ein unverdientes Geschenk der Erlösung und der Gnade. Diese drei Aspekte, Gottes große Liebe zu dir und mir, Jesus' große Hingabe bis zum Tod am Kreuz, das zu unserem unverdienten Geschenk der Erlösung führt, das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Danke, Jesus, dafür, dass du das getan hast für uns alle. Und gleichzeitig ist diese Botschaft vom Kreuz immer eine Provokation gewesen und ist es auch noch heute. Denn sie sagt ja, du und ich, wir sind verloren. Du und ich, wir sind nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Du und ich, wir sind Sünder, wir sind rettungsbedürftig. Und Jesus springt an meiner Stelle in diese Bresche. Ich möchte es mal mit einem Bild erklären. Stell dir vor, du bist in einem dunklen Brunnenloch, einer Zisterne oder irgendwas. Unten ist Matsch, Sumpf, Wasser. Du hast gar keine Ahnung, wie tief das ist. Du hast auch gar keinen Boden unter den Füßen. Du schwimmst da und am Wand rechts und links gibt es schon so Vorsprünge. Und du denkst, ich schaffe das irgendwie. Und du kletterst so zwei Steinchen hoch und dann rutschst du wieder ab, weil es einfach so glitschig und nass ist. Und du bist wieder in diesem Morast da unten drin. Und irgendwann erkennst du, ey, wie ich mich auch drehe und wende, wie ich mich auch anstrenge, aus diesem Loch komme ich nicht raus. Ich falle immer wieder da rein. Und mitten in dieser, und oben siehst du vielleicht so ganz in der Entfernung ein bisschen Licht und du weißt, da oben, da will ich eigentlich sein, da will ich eigentlich hin. Da ist das Licht. Und mitten in deine Dunkelheit, in deinen Morast, in deinen Sumpf, wird ja so ein Seil runtergeworfen. Ne? So ein richtiges Tau. Und jetzt hast du die Chance. Du kannst es ergreifen. Und du kannst dich da hochziehen lassen mit diesem Tau. Das ist im Grunde die Einfachheit des Evangeliums auf einen Satz gebracht. Jesus ist das einzige Rettungsseil in meinem Abgrund, in meinem Sumpf, in meinem Brunnenloch. Und da kannst du natürlich Fragen stellen und die Fragen werden gestellt. Nummer eins, ist das denn wirklich so schlimm? Da, wo ich sitze in meinem Leben, ist das denn eigentlich ein Sumpf oder ein Morast? Mir geht's doch nicht gut. Die zweite Frage, brauche ich denn eigentlich Rettung? Brauchen wir Menschen eigentlich eine Erlösung? Ist es nicht so, dass wir eigentlich von Herzen gut sind und gute Absichten haben, dass wir nur das Friedliche, das Gute, das Erstrebenswerte in unserem Menschsein stärken und fördern müssen? Dann kommen wir doch selber raus aus diesem Loch. Und selbst wenn ich irgendwann an den Punkt komme, dass ich in meinem Leben in einem Morast stecke, und eine Rettung brauche, wer sagt mir denn, dass Jesus das einzige Rettungsseil ist? Vielleicht gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten, wie ich da rauskommen kann. Ihr seht also, diese einfache Botschaft von Jesus als dem einzigen Retter aus meiner Verlorenheit, das kann man total ablehnen oder das kann einen verärgern oder provozieren. Auf der nächsten Folie seht ihr nochmal das schöne Bild. Ich glaube, dass eine weitere Gefahr nämlich einfach darin liegt, dass wir diese Botschaft von Jesus Christus, der für dich und für mich am Kreuz gestorben ist und so den einzigen Weg für Erlösung gemacht hat für dich und mich, dass wir das auch abschwächen können. Warum sollte das passieren? Warum sollte man diese provozierende Botschaft vom Kreuz, von der der Apostel Paulus sagt, wenn du die so für dich annimmst, wird sie dir zu einer Gotteskraft in deinem Leben, warum sollte man die abschwächen? Das liegt eigentlich auf der Hand. Es hat damit zu tun, dass wir oft ein großes Bedürfnis nach Harmonie haben und uns damit schwer tun, mit kantigen Botschaften. Und dann wollen wir es so ein bisschen abschleifen. Und die Bibel warnt uns ausdrücklich davor, das Evangelium abzuschleifen oder weichzuspülen. Gibt's das denn? Ein anderes Evangelium? Absolut. Ich lese euch mal zwei Texte aus der Bibel vor. Und hier sind das Situationen unmittelbar, nachdem ja, die ersten Gemeinden gegründet worden sind. Vor 2000 Jahren, Pi mal Daumen. Da schreibt der Apostel zum Beispiel an die Gemeinde der Galater: Ich muss mich wundern, wie schnell ihr Gott den Rücken zukehrt. Er hat euch gerade erst in die Gnade des Christus hineingerufen, da wendet ihr euch schon einem ganz anderen Evangelium zu. Also, liebe Freunde, liebe Geschwister, die Gefahr, dass wir Evangelium weichspülen, abschleifen, ändern, die ist immer da gewesen und sie ist auch heute da. Und Paulus schreibt: Dabei gibt es doch keine andere frohe Botschaft, kein anderes Evangelium. Es gibt nur ein paar Leute, die euch verwirren und die Heilsbotschaft des Messias auf den Kopf stellen wollen. Wir haben euch ja das Evangelium gebracht. Wenn euch aber jemand von uns oder ein Engel aus dem Himmel etwas anderes als Heilsbotschaft verkündigt, dann sei er verflucht. Ich sage es noch einmal, wer euch etwas als Evangelium verkündigt, was dem widerspricht, das ihr empfangen habt, der soll verflucht sein. Starke Worte über das andere Evangelium. Oder im 2. Korintherbrief warnt er die Korinther oder hält es ihnen vor: Wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt als den wir euch vorgestellt haben, und wenn ihr einen andersartigen Geist empfangt als den ihr erhalten habt, oder ein anderes Evangelium als das ihr angenommen habt, dann ertragt ihr das ganz gern. Ihr Korinther seid unkritisch, wenn euch Leute was über ein anderes Evangelium erzählen. Wir wollen nicht unkritisch sein über andere Evangelien. Wie kann das passieren, dass Jesus so abgepolstert wird? Oder die Botschaft vom Kreuz, meine ich. Es gibt viele Varianten, aber ich möchte euch zwei einfach mal vorstellen, stellvertretend. Im nächsten Punkt, die Abschwächung der Botschaft vom Kreuz. Zwei Beispiele. Auf der nächsten Folie. Das erste, das ist einfach der Gedanke, dass die Vorstellung, dass Gott Blutvergießen und Opfer braucht, ist doch voll daneben. Was ist denn das für ein Gott? Und jetzt denkt ihr, was erzählt er da jetzt? Ne? Aber jetzt denkt mal so ein bisschen nach, so geht mal emotional in euch und dann denkt ihr mal so euren Studienkollegen, Arbeitskollegen, sollte jetzt was von Gott erzählen und dann kommt ihr dahin zu diesem Opfertod von Jesus und dann hört ihr das mal mit den Ohren eures Kollegen und der denkt dann, hä? Ist das denn der Gott, den ich dem anderen erzählen will? Gott, der Blut vergießt und der Opfer haben will? Steht denn nicht im Alten Testament sogar schon an vielen Stellen, dass Gott die Opfer gar nicht will? In Hosea 6, Vers 6 zum Beispiel: Güte will ich von euch und nicht geschlachtete Opfer. Erkenntnis Gottes bedeutet mir mehr als brennende Opfer auf dem Altar. Oder in Amos 5, Vers 22, 23, eure Brandopfer sind mir zuwider, eure Speisopfer gefallen mir nicht, eure fetten Freudenopfer mag ich nicht sehen, hört doch auf mit dem Geplärr eurer Lieder, euer Hafengeklimper ist nicht zu ertragen. Oder Psalm 51, Vers 18, Schlachtopfer gefallen dir nicht, ich gäbe sie dir, aus Brandopfern machst du dir nichts. Ist das nicht eine Steilvorlage für dieses Argument, dass Gott eigentlich gar keine Opfer will? Hat denn Gott nicht die Macht, ohne Opfer und Blutvergießen zu vergeben? Er kann doch einfach gnädig sein. Deswegen vergibt er dir und mir, weil er uns so liebt. Dieses Argument ist ja verführerisch. Aber es lässt außer Acht, dass die Opfer im Alten Testament quasi wie eine Vorausschau auf Jesus waren, genauso wie wir heute, nicht heute, aber in unserer heutigen Zeit, Abendmahl feiern, als eine Zurückschau auf das, was Jesus getan hat. In Hebräer 10 lesen wir zum Beispiel, das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb bringt es die Menschen, die Jahr für Jahr mit denselben Opfern vor Gott hintreten, niemals ans Ziel. Und jetzt hört zu. Deshalb sagte Christus bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, doch einen Leib hast du mir gegeben. Über Brand- und Sündopfer freust du dich nicht. Da habe ich gesagt, sieh doch, ich komme, mein Gott, ich werde tun, was du willst, und zwar so, wie es über mich in der Schrift steht. Ja, ich bin bereit, ich werde tun, was du willst. Auf diese Weise hebt Christus die erste Ordnung auf, um die zweite in Kraft zu setzen. Und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, weil Jesus Christus seinen Leib ein für alle Mal als Opfer dargebracht hat. Das ist diese zentrale Situation in der Mitte. Im Alten Testament die Opfer wie ein Abbild, wie eine Vorausschau. Wir feiern das Abendmahl als eine Erinnerung daran, was an diesem Mittelpunkt der ganzen Weltgeschichte passiert ist, als Jesus ein für alle Mal sein Leben als ein lebendiges Opfer dargebracht hat, weil er das so wollte. Und wenn diese vielen alttestamentlichen Stellen Kritik an den Opfern zum Ausdruck bringen, dann deswegen, weil Gott die Herzenshaltung der Menschen, die diese Opfer gebracht haben, kritisiert hat. Er hat gesagt, was nützen denn diese Gottesdienste, die ihr macht, diese Opfer, diesen ganzen Ritus, was nützt das, wenn euer Herz gar nicht bei mir ist? Und auch wenn wir heute hier keine Brandopfer und Rauchopfer bringen, ist es im Grunde ähnlich. Gott würde sagen, was nützt es, wenn wir hier fromme Veranstaltungen machen, aber unser Herz folgt nicht Jesus nach. Da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Die Botschaft vom Kreuz hält die Vorstellung vom Blutvergießen und vom stellvertretenden Tod von Christus nicht nur aus, sie besteht daraus, das ist das Zentrum. Und wenn wir das abschaffen, weil wir das Bild von einem liebevollen Gott, der keine Opfer mag, predigen, dann zerstören wir diese Kernaussage des Evangeliums. Ein zweites Argument, einmal klicken, wäre zum Beispiel, sollte Gott denn wirklich seinen Sohn opfern müssen, um mir meine Schuld zu vergeben? 2004 hat ein englischer Theologe, Steve Chalk, das Stichwort vom Cosmic Child Abuse gebraucht, also vom kosmischen Kindesmissbrauch, das ist schon starker Tobak, ne? Und hat gesagt, ey, das kann doch nicht sein, dass Gott seinen Sohn quasi da einfach stellvertretend leiden lässt und dem Tod preisgibt, um mir meine Schuld zu vergeben. Aber wir haken mal bei dem Wort Missbrauch ein und fragen, was ist denn Missbrauch? Wie würden wir das verstehen? Wir würden sagen, Missbrauch liegt immer dann vor, wenn keine freie Willensentscheidung vorliegt, keine Selbstständigkeit da ist, wenn das gewaltsam gegen meinen Willen geschieht und wenn letztendlich das Ziel all dieser Handlungen die Erniedrigung ist. Das sind so Charakteristika von Missbrauch. Wie ist das bei Jesus, wenn wir da drauf schauen? Jesus ist gar nicht in dieser Rolle, sondern Jesus hat sich freiwillig entschieden. Wir haben das vorhin im Philipperbrief gelesen. Er hat diese Privilegien freiwillig aufgegeben. Er hat sich erniedrigt und hat das freiwillig gemacht. Und er ist auch nicht erniedrigt geblieben, sondern gerade deswegen, weil er diesen Weg gegangen ist, hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen steht. Er ist erhoben in alle Ewigkeit. Und letztendlich können wir dieses stellvertretende Opfer von Jesus auch nur verstehen oder erahnen, wenn wir die Dreieinigkeit, dieses Mysterium der Dreieinigkeit hier zugrunde legen. Weil die Dreieinigkeit Gottes, die erklärt die Möglichkeit, Strafe und Leiden gleichzeitig zu erdulden und zu verhängen. Ich zeige euch auf der nächsten Folie dazu ein Zitat von Tim Keller. Lest es mal vor. An dieser Stelle müssen wir uns vergegenwärtigen, dass der christliche Glaube immer davon ausgegangen ist, dass Jesus Christus Gott ist. Gott hat also nicht jemand anderen Leiden auferlegt, sondern am Kreuz den Schmerz, die Gewalt und das Böse der Welt selber in sich aufgenommen. Der Gott der Bibel ist nicht so, gerade nicht so wie die Götter primitiver Religionen, die zur Stillung ihres Zorns menschliches Blut forderten, sondern umgekehrt. Gott wird Mensch und vergießt, um der Gerechtigkeit und Gnade Genüge zu tun, sein eigenes Lebensblut, damit er eines Tages alles Böse vernichten kann, ohne uns vernichten zu müssen. So viel nur zu diesen zwei Beispielen, wie wir diese Botschaft vom Kreuz so entfremden und verändern können, indem wir sie in Frage stellen, dass eigentlich dieser Kerngedanke, dass Jesus stellvertretend für dich und mich sein Blut vergossen hat, einfach wegtun. Dann können wir nämlich sagen, Jesus ist nur ans Kreuz gegangen, um zu zeigen, dass er mit jedem Leid der Welt solidarisch ist. Oder andere Gedanken, die man da hinein interpretieren kann. Aber wenn wir das so predigen würden, dann würde die Botschaft vom Kreuz keine Kraft Gottes mehr für uns sein. Und damit komme ich zum dritten Punkt, die Gotteskraft der Botschaft vom Kreuz. Ich habe euch nochmal diesen Vers mitgebracht, der das auch super gut nochmal zusammenfasst. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Allein im Neuen Testament ist dieser Gedanke vom Opferlamm 28 Mal, findet man den vom Lamm Gottes. Und da sieht man auch, dass der neutestamentlichen Sichtweise von Jesu Tod am Kreuz dieser Opfergedanke völlig zentral innewohnt und nicht irgendwie fremd ist, wie das manche Theologen heute so gerne sagen möchten. Jesus, das vollkommene Opfer. Worin liegt jetzt für dich und mich die Kraft da drin? Eigentlich klar, ne? Durch Jesu Opfer bist du versöhnt mit Gott. Du darfst frei vor Gott hintreten. Vor seinen Thron, jederzeit. Du darfst in Gottes Arme laufen. Letzten Sonntag hattet ihr in der Predigt gehört über den liebenden Vater, zu dem der verlorene Sohn zurückgekommen ist. Und der ja, ihm seine Irrungen und sein Fehlverhalten, seine Sünde nicht vorgehalten hat, sondern vergeben hat. Mehr noch, Gott schenkt dir, wenn du dieses stellvertretende Opfer Jesu für dich annimmst, seinen Heiligen Geist. Er erfüllt dich und schenkt dir Veränderung durch den Heiligen Geist. Und du erlebst Gottes Nähe in dir jeden Tag. Und für die Zukunft sagt er dir jetzt schon zu, dass du ewiges Leben hast. Gottes Kraft durch Jesus Christus, der für mich gestorben ist, verändert mich auch. Denn wenn ich weiß, dass Gott mich so angenommen hat, dass Gott dich annimmt, und es war ihm so viel wert, dass er Jesus an dieses Kreuz geschickt hat, dann kannst du dich auch selbst annehmen. Wenn Gott dich so annimmt, dann kannst du dich auch selbst annehmen. Das fällt so vielen Menschen schwer, sich selbst anzunehmen. Du hast Frieden mit Gott, und weil du Frieden mit Gott hast, bist du auch ein Friedensbringer, ein Mensch, in dessen Umfeld ja sowas Tolles wie geheilte Beziehungen, Versöhnung, Vergebung stattfinden kann, stattfinden darf und ich würde jetzt mal sogar sagen, stattfinden muss. Das ist ein Charakteristikum von Jüngerinnen und Jüngern Jesu, dass in deinem Umfeld Frieden entsteht, denn du bist jemand, der dem Frieden nachjagt, weil du ihn selbst bekommen hast, den Frieden mit Gott. Und du fängst an, dir Rettung für andere zu wünschen. Du sagst, hey, Jesus ist für mich gestorben an diesem Kreuz, hat sein Blut für mich vergossen. Hey, das wünsche ich mir auch für andere Menschen. Und du startest, für andere zu beten, mitzuringen, dass sie Jesus kennenlernen können, sie mitzulieben. Und du verlierst auch die Angst vor Menschen, wenn es um diese Botschaft vom Kreuz geht. Ne? Hör doch auf, dich irgendwie dafür zu schämen oder zu denken, ja, das ist ein archaisches, komisches Gottesbild. Es ist die Kernbotschaft des Evangeliums, dass Jesus sein Blut stellvertretend für dich vergossen hat. Und das können wir predigen und das sollen wir predigen und das sollen wir leben, diese Botschaft. Und das wird dann auch Frucht bringen, dass Menschen diese Wahrheit erkennen. Denn das machen ja nicht wir mit kluger Rede weisen Worten, wie Paulus das ja am Anfang gesagt hat, sondern es ist diese Kraft, die dieser Botschaft innewohnt. Der Heilige Geist, der an Menschenherzen wirkt und sagt, ja, das stimmt, ich will aus diesem Morast meines Lebens an der tiefsten Stelle in diesem Brunnenloch raus und da ist das Seil und dieses Seil greife ich. Ohne diese Botschaft vom Kreuz in ihrer Schärfe und Klarheit gibt es diese Gotteskraft nicht. Was ist also die Konsequenz für uns am Schluss? Ich denke, wir sollten als Kirche immer darauf achten, dass wir diese Klarheit des Evangeliums bewahren und diesen Kern des Evangeliums schützen und predigen, dass Jesus tatsächlich stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Wir bezeugen das auch im Abendmahl nicht mit leeren Worten, sondern weil wir von ganzem Herzen daran festhalten wollen. Und am Ende habe ich euch noch ein Zitat mitgebracht von Jared Wilson, der geschrieben hat, und das ist wünsche ich mir einfach so für uns auch als Kirche, was ist eine evangeliumszentrierte Kirche? Du könntest das jetzt auch ersetzen. Was ist eine Kirche, die in ihrer Mitte die Botschaft vom Kreuz hat? Das ist eine Kirche, die ihre Lehre, ihre Programme, ihre Arbeitsphilosophie und Mission ausdrücklich und bewusst mit dem Inhalt des Evangeliums verbindet, mit der Botschaft vom Kreuz. Eine vom Evangelium angetriebene Kirche weiß, dass das Evangelium nicht nur ein Merkmal einer Kirche ist, ein Punkt auf der Checkliste, etwas Nützliches für ein evangelistisches Programm. Eine vom Evangelium angetriebene Kirche macht das Evangelium zum einenden und motivierenden Faktor in allem, was sie sagt und was sie tut. Das heißt, alle Dienste, Programme, Ideen bei uns sollen durchdrungen sein von dieser einfachen, aber wahren Botschaft vom Kreuz, an dem Jesus gehangen hat, weil er dich und mich so sehr liebt. Da machen wir keinen Eindruck bei den Superklugen und den Mächtigen. Wir verärgern sogar vielleicht ein paar Theologen, die die Bibel kritisch sehen. Aber Gott wird sich dazu stellen, wenn wir das predigen und leben. Im Leben unserer Gemeinde und in deinem und in meinem Leben. Amen.